Schwerpunkt Theater. Der Podcast der Theaterzeitschrift Die Deutsche Bühne.
Aber was sollte ich denn wirklich gesehen haben in dieser Saison? Hallo, mein Name ist Thilo Sauer. Herzlich willkommen zu Schwerpunkt Theater, dem Podcast des Magazins Die Deutsche Bühne. Wobei es heute keinen thematischen Schwerpunkt gibt, denn die aktuelle Ausgabe zieht eine Bilanz zur vergangenen Spielzeit. Dafür schickt die Redaktion einen Fragebogen an alle freien Kritikerinnen und Kritiker und fragt Highlights und, ich nenne es mal, besondere Momente ab. Auch ich mache da seit einigen Jahren immer mit. Und das ist für mich jetzt endlich der Moment, um mal öffentlich zu sagen, wie schwer mir das fällt. Ich lasse die Anfrage immer ganz lange unbeantwortet liegen und dann denke ich tagelang darauf herum und ich muss erstmal wieder überlegen, was habe ich eigentlich gesehen? War das überhaupt diese Saison oder war das nicht diese Saison davor? Ist das jetzt wirklich das Beste? Hat es das verdient? Denn auch wenn wir KritikerInnen immer gerne die Haare in den Suppen suchen und immer sagen, was schlecht ist, die Theater im deutschsprachigen Raum haben so viel Gutes zu bieten, dass die Entscheidung wirklich oft schwer fällt. Das wollen wir heute nochmal ein bisschen auswerten und genauer anschauen, was da so die Kolleginnen geantwortet haben. Ich habe mit drei von ihnen über ihre Angaben gesprochen. Doch zuerst ist Detlef Bauer bei mir, Chefredakteur der Deutschen Bühne, der diese Umfrage betreut. Hallo.
Hallo, Thilo.
Ich würde erstmal mit den Fragen anfangen, denn im Gegensatz zu ähnlich gelagerten Umfragen wie beispielsweise von Theater heute geht es nicht um das Beste, die beste Schauspielerin, beste Inszenierung und so weiter, sondern zum Beispiel nennen sie eine künstlerische Leistung, die das Schauspiel bereichert hat oder so ähnlich. Ich finde, das ist nochmal was ganz anderes. Warum stellt ihr die Fragen so und nicht anders?
Ja, uns ist es wichtig, dass die Kritikerinnen und Kritiker sich nicht nur spontan, subjektiv äußern, sondern das Ganze, ihre Einordnung nochmal in größeren Zusammenhang stellen, ein bisschen weiterdenken. Das wird wahrscheinlich auch der Grund dafür sein, dass es dir dann so viel Mühe macht, weil es jetzt eben tatsächlich uns nicht darum geht, nur zu sagen, das hat mich jetzt besonders geflasht, sondern nochmal zu überlegen, was ist wirklich auch für die Entwicklung der Theaterlandschaft, auch für die Zukunft des Theaters dann vielleicht das Wichtigere, die wichtigere Produktion. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Umfrage nicht nur für uns und hoffentlich für unsere Leserinnen und Leser interessant ist, sondern es ist für uns als Redaktion auch sehr wichtig und hilfreich, dass wir von unseren über 50 Kritikerinnen und Kritikern nochmal so eine Zusammenfassung, eine kurze Zusammenfassung aus ihrer Sicht über die Saison kriegen. Dadurch bekommen wir wirklich auch immer wieder spannende Impulse für die kommende Saison, also für die kommenden Hefte, die wir machen. Das ist für uns sehr wertvoll. Und was das Perspektivische angeht, ist es uns ja auch wichtig, jetzt nicht nur zu sagen, das beste Theater, sondern das ist eh etwas, was für uns wichtig ist, was wir von unseren Kritikern immer auch einfordern, dass sie die künstlerischen Leistungen an den Theatern auch im Kontext sehen. Also, dass man natürlich ein Riesentheater, die Bayerische Staatsoper, nicht vergleichen kann mit einem kleinen, mit dem Theaterhaus Jena. Also, dass man immer sehen muss, in welcher Stadt findet es statt, wie ist die Größe des Theaters, was ist die Aufgabe des Theaters in der Stadt. Es ist ja auch ein Unterschied, ob es eben nur ein Theater Rudolstadt gibt oder ob es in Berlin zig Theater mit verschiedenen Profilen gibt.
Du hast recht, genau. Das ist für mich immer das Problem, dass ich manchmal denke, ja stimmt, Theaterabend, der war perfekt gemacht, aber mehr in Anführungszeichen dann auch nicht. Also vorangebracht hat es das Schauspiel dann nicht. Da muss ich dann schon immer noch mal zweimal überlegen und nehme dann manchmal vielleicht auch das, wo ich sage, ja, das hatte vielleicht hier und da Schwächen, aber insgesamt war der Ansatz einfach viel spannender. Ich hatte es jetzt ja schon erwähnt, es gibt viel zu viel Gutes. Heißt, wenn Sie jetzt 5 KritikerInnen fragen, bekommen Sie vermutlich 10 Empfehlungen. Aber in diesem Jahr gibt es dann doch einen ziemlich klaren Sieger, das Schauspielhaus Hamburg, das Projekt Anthropolis und vor allem das Stück Laios. Detlef, du hast das Stück in der vorletzten Folge schon mal hervorgehoben. Warum sind sich die KritikerInnen da ausnahmsweise mal so einig, glaubst du?
Erstmal nochmal zur Einordnung. Also das ist schon wirklich besonders, dass ein Theater als Haus für die Gesamtleistung so viele Stimmen kriegt, 8 Stimmen. Das ist noch mehr besonders, weil es ja ein Einspartenhaus ist. Also ein Mehrspartenhaus mit Oper, Schauspiel, Tanz hat natürlich viel mehr Chancen auf so viele Nennungen. Aber trotzdem ist dieses Einspartenhaus, das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg, da weit vorne dieses Jahr, was wie gesagt eher ungewöhnlich ist. In den letzten Jahren war das nicht so eindeutig. Und die Gründe sind, glaube ich, vielfältig. Also dieses Anthropolis war ja ein Riesenprojekt an dem Theater. Das waren 5 Premieren, die Intendantin und Regisseurin Karin Bayer innerhalb weniger Wochen hintereinander abgefeuert hat in die Stadt. Die Vorbereitungszeit war 2 Jahre. Der Autor Roland Schimmelpfennig, einer der renommiertesten Autoren im deutschsprachigen Theater, hat antike Stücke zusammengefasst, übersetzt und aber auch neu gestaltet, neu geschrieben. Er hat sozusagen die Lücken gefüllt zwischen den überlieferten Werken wie Antigone und König Ödipus. Und das kam. Und das Ganze wurde dann teilweise auch noch so als Mini-Festival gezeigt am Wochenende. Also das hat dann auch noch mal was Besonderes, nicht nur so am Werktag eben mal schnell ins Theater, sondern wer da hingeht, der nimmt sich auch was vor. Und diejenigen, die hingegangen sind, waren begeistert. Also nicht nur die Kritiker, sondern es ist ja ständig ausverkauft in Hamburg. Und das hat dann wiederum auch mit diesen Texten tatsächlich zu tun. Schimmelpfennig ist jetzt nicht an die antiken Texte oder Überlieferungen gegangen und hat gesagt, ich krempel das total um, sondern er hat sich darauf eingelassen, was steht da, wie kann man das in die Gegenwart bringen. Und er hat bei den Stücken, die er neu geschrieben hat, also zum Beispiel Laios, was der größte Erfolg ist aus dieser fünfteiligen Serie, in Laios hat er auch sozusagen die Schwierigkeiten der Überlieferung ja thematisiert. Also er schreibt da dann oder lässt die Erzählerin dann sagen, also es kann so gewesen sein, es kann aber auch ganz anders gewesen sein, wir wissen es nicht. Und es werden verschiedene Varianten durchgespielt. Aber auch nicht unverbindlich, sondern es geht wirklich, im Grunde geht es um dieselben Themen wie damals, wie vor 2000 Jahren, als die Stücke geschrieben wurden oder noch weiter zurück in der Vorzeit, in der diese Stücke spielen, nämlich wie entsteht eine gerechte Gesellschaft, was sind die Rollen auch von Frauen, von Müttern. Die Jokaste, die versucht, ihre kriegswütigen Söhne zurückzuhalten vom Kampf und erfolglos versucht, zurückzuhalten davon, dass sie sich gegenseitig umbringen, was dann ja passieren wird. So, das sind inhaltliche Dinge. Und dann kommt natürlich noch obendrauf, dass in Laios mit Lina Beckmann, die überragende deutsche Bühnenschauspielerin, da ein grandioses Solo zeigt, was einfach was so intensiv ist und gleichzeitig so leicht und lustvoll und lustig, dass es einfach ein Riesenerfolg ist.
Als sehr kritischer Wagnerianer hätte ich auch großen Reiz empfunden, da mit diese 5 Teile mal anzusehen. Aber leider konnte ich es mir nicht erlauben, so eine ganze Woche mal nach Hamburg zu fahren zwischendurch. Aber ich kann zumindest für Leute, für die der Weg auch zu weit ist, sagen, wenn ich richtig informiert bin, kann man Laios auch noch im Internet sehen. Da gab es einen Mitschnitt anlässlich des Theatertreffens bei Dreisat. Das ist jetzt so ein Stück, das jetzt ausnahmsweise mal so hervorragt, aber sonst ist natürlich mal sehr viel los in dieser Umfrage. Auch dieses Jahr natürlich viele Nennungen, KünstlerInnen, Produktionen. Was ist dir da so aufgefallen bei der Auswertung dieser ganzen Antworten?
Also das Thema, bei dem sich unsere Kritikerinnen und Kritiker überhaupt nicht einig sind und das so wirklich überwölbend ein Thema ist, was eben bei Anthropolis ja auch eine Rolle spielt, habe ich schon erwähnt, ist das Thema Überschreibungen und Umgang mit klassischen Texten. Und da gibt es also gerade im Musiktheater große Uneinigkeit. Darf man, soll man die tradierten Opern, die rauf und runter gespielt werden, ändern und neu schreiben oder nicht? Und das ist im Schauspiel, wo ich persönlich mich besser auskenne, natürlich auch das große Thema. Also Faust, Goethes Faust wird im Original kaum noch gespielt, in Bearbeitungen doch. Die Frage ist, geht damit was verloren an kulturellem Erbe und Gedächtnis oder muss man es heute so machen, um junge Leute und überhaupt oder womöglich auch neue, bisher theaterferne Menschen zu erreichen. Das ist so ein großes Thema. So ein anderes großes Thema, das unsere Kritikerinnen und Kritiker sehr beschäftigt, ist das Thema kriselnde Demokratie, kriselnde Gesellschaft. Wie hält unsere Gesellschaft noch zusammen? Was droht den Theatern gerade jetzt in einem Bundesland wie Thüringen, wo zu befürchten ist, dass die AfD die stärkste Fraktion im nächsten Landtag wird. Was bedeutet das für die Theater? Ist es eine Gefahr für die Theater? Aber auf der anderen Seite auch die Erkenntnis und Zuversicht, dass gerade in so einer kriselnden Gesellschaft, die sich immer mehr aufspaltet in Untergruppen, dass gerade in so einer Gesellschaft das Theater eine große Rolle übernehmen kann, indem es einfach Leute zusammenbringt, unterschiedliche Menschen zusammenbringt, die sich auf eine Sache konzentrieren. Unser Mitarbeiter Christian Muggenthaler hat als persönliches Resümee für die Spielzeit einen schönen Satz, zwei schöne Sätze uns aufgeschrieben. Ein permanentes, grundsätzliches Bewusstsein, das Theater und die Demokratie gehören zusammen. Das ist übrigens ja auch ein Thema, das Roland Schimmelpfennig, mit dem ich auch ein Interview geführt habe, das auch in dem Schwerpunkt abgedruckt ist, der das auch berichtet, an der Stelle, wo ich ihn befrage zu seiner Autorschaft im Bereich Kinder- und Jugendtheater, wo er relativ spät dazu gekommen ist, meint er auch, dass das Kinder- und Jugendtheater ja eine besondere Bedeutung hat in der Prägung der Gesellschaft und dass er sich auch, also eigentlich eine Entstehung einer Produktion mit jungen Menschen ist in gewisser Weise schon eine Einübung in Demokratie. Also das hat er viel schöner noch, als ich das hier formuliere, hat er da wunderbar formuliert und auf den Punkt gebracht.
An erster Stelle der Umfrage steht ja nicht irgendeine Einzelleistung, sondern die Gesamtleistung von großen sowie kleinen Theaterhäusern und Produktionsstätten. Du hast schon gesagt, das Schauspielhaus Hamburg hatte da dieses Jahr die Nase vorn. Wie ist dein Eindruck, Detlef? Was muss ein Theater denn heute mitbringen, um unsere KritikerInnen zu überzeugen, zu sagen, das ist eine überzeugende Gesamtleistung? Hier geht es ja nicht nur darum, dass da zwei außergewöhnliche RegisseurInnen da sind, sondern dass das Programm in sich auch stimmig ist und die richtigen Leute erreicht.
Ich glaube, die Antwort auf die Frage ist schon auch nochmal eine Art Resümee auf das, was ich vorhin gesagt habe. Also zum einen ist es natürlich so, dass unsere 54 Kritikerinnen und Kritiker ganz unterschiedliche Geschmäcker und Perspektiven haben. Also die widersprechen sich auch teilweise untereinander. Aber ich glaube, trotzdem sagen zu können, dass es für alle Kritikerinnen und Kritiker wichtig ist, dass es einfach eine gute Mischung im Spielplan gibt, dass das Theater in den Ort reinhört und dass es also nicht nur die liebsten Stücke aus der Dramaturgie spielt, sondern wirklich sich überlegt, womit können wir die Stadt erreichen, die Menschen, auch Menschen, die bisher nicht regelmäßig im Theater waren. Das ist das eine. Und zum anderen, das war ja auch beim Deutschen Schauspielhaus schon ein Thema, sind es natürlich dann letztlich die Protagonistinnen und Protagonisten, die auf der Bühne stehen, die Menschen ansprechen durch ihre großartigen Können und ihren Einsatz. Und insofern ist natürlich auch so ein Ensemble auch an einem kleinen Theater wichtig, dass nicht nur jetzt irgendwie durchreisende Schauspieler kommen, sondern dass die Menschen auch in kleineren Städten, kleineren Theatern ihr Ensemble haben und das auch weiterverfolgen können, wie sich einzelne Leute da entwickeln und dass sie dann sehen, ah ja, der oder die ist mir ja schon vor Jahren aufgefallen. Jetzt ist er oder sie dann vielleicht weitergezogen ans größere Haus in der größeren Stadt.
Das war jetzt der Draufblick auf die Umfrage. Vielen Dank dafür, Detlef, erstmal. Und wie angekündigt besprechen wir jetzt noch drei Einzelpositionen. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Kritiker Gunnar Decker. Er lebt zwar in Berlin, aber er ist auch in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unterwegs. Also einer unserer Menschen für das Theater im sogenannten Osten, wenn ich das so nennen darf. Hallo, schön, dass du Zeit für uns hast.
Ja, hallo.
Ich habe schon gesagt, ich tue mich immer unheimlich schwer mit dieser Umfrage. Was habe ich alles gesehen? Was war gut? Was hat meine Stimme am meisten verdient auch? Wie schwer fällt es dir denn, diese Tabelle, diese Fragen auszufüllen?
Ja, wenn man sich vom Vollständigkeitszwang befreit, dann fällt es einem schon ein bisschen leichter. Und ich fand es jetzt auch gut, zu rekapitulieren und zu fragen, was verändert sich denn in den Jahren? Welche Tendenzen habe ich jetzt selber, ja, vielleicht am einzelnen Abend oder in der Summe der einzelnen Abende gar nicht so bemerkt? Aber wenn ich jetzt so gefragt werde in der Draufsicht, dann stelle ich doch fest, es ändert sich was. Und das ist dann wiederum interessant, wenn man solche Umfragen macht und auch gezwungen ist, diese Spielzeit zu überdenken im Vergleich zu vorherigen.
Das heißt, wenn du hier deine Häuser angibst, die dein Votum deiner Meinung nach am meisten verdient haben, das Berliner Ensemble und das Theater der Altmark in Stendal, dann geht es dir auch um so eine Art Verbesserung in großen Anführungszeichen?
Ich versuche ja auch zu begreifen, was machen Theater, wie verstehen die verschiedenen Theater verschiedener Größe in Metropolen, auf dem Land, in kleinen Städten, wie verstehen die ihren Auftrag, ihren Bildungsauftrag, ihren künstlerischen, wie ändert sich ihr Selbstverständnis, wie kann man das überhaupt formulieren? Und da fand ich, ich bin immer ein bisschen enttäuscht sozusagen, was die Berliner Theater betraf. In den letzten Jahren war ich da also wenig gespannt auf das, was da angeboten wurde, und weil ich immer so das Gefühl hatte, da trifft eine bestimmte Art von Regisseur auf ein bestimmtes Publikum mit bestimmten Stoffen. Und da ist viel die Rede von Diversität. Und aber für mich hatte das so einen Zug ins Uniforme und dieser Hang zum Dekonstruieren und den Text, wenn er dann 100, 200 Jahre alt ist, nicht mehr ernst zu nehmen. Das hat mich immer auch ein bisschen so auf Distanz gebracht zu den Berliner Theatern. Und ich muss sagen, in der letzten Spielzeit hatte ich einige Erlebnisse an verschiedenen Häusern, wo ich dachte, da ändert sich tatsächlich was. Da wird wieder der Text ernst genommen. Da sieht man die geschichtliche Situation damals, als ein Stück geschrieben wurde. Vielleicht der Prinz von Homburg, den Jette Steckel an der Schaubühne inszeniert hat, oder Parsifal mit 1984 am BE, oder ebenfalls am BE Sartre, Schmutzige Hände. Und da kommt ein neuer Ernst, habe ich den Eindruck, so vor dem Hintergrund, den wir alle kennen und fürchten, der Krieg in der Ukraine oder in Gaza. Da werden bestimmte Fragen, die vielleicht vor 3, 4 Jahren irgendwie als jetzt nicht relevant angesehen wurden, werden plötzlich wieder wahnsinnig wichtig. Also das Verhältnis des Einzelnen zur Gesellschaft, welche Rolle spielen Kategorien wie das Heldische. Ja, wir haben plötzlich wieder mit Helden zu tun. Und da zeigt sich eine ganze Theaterliteratur der letzten 200 Jahre, die sich daran abgearbeitet haben. Und das finde ich hochspannend, wie sich jetzt Regisseure angesichts dieser sich verändernden dramatischen Zeitsituation mit auch klassischen Stoffen neu beschäftigen. Und das ist, finde ich, sehr viel intensiver geworden und sagt mir jedenfalls, wieder mehr, als es vor einigen Jahren war.
Du lebst in Berlin, also eigentlich ja quasi die Theaterhauptstadt in Deutschland, zumindest eine der Theaterhauptstädte. Bist dann aber eben auch so in der Fläche unterwegs, wie man immer so schön sagt, in Schwedt. Ich glaube, du bist dann auch in Görlitz-Zittau. Also du fährst auch schon ziemlich weit. Merkst du da auch so einen, oder was für einen Unterschied merkst du da zwischen diesen, genau, in der Fläche und in der Hauptstadt?
Also diese kleinen Theater sage ich jetzt mal, Sie sind ja oft die einzigen künstlerisch-intellektuellen Zentren Ihrer Stadt, nicht? Also Stendal, Schwedt, Quedlinburg, Halberstadt. Da haben diese Theater ja eine ganz wichtige Funktion. Sie sind Sammelbecken für Diskurse, für auch für etwas an, ja, von Kunst auf konzentriertem Raum, was diesen kleinen Städten, jetzt mal so etwas von oben herab fälschlicherweise gesprochen, extrem wichtig ist. Also so diese intellektuelle Selbstverständigung in diesen Städten und die natürlich auch dann so einen Landkreis mit bedienen. Und das finde ich hochgradig interessant. Und da sind die Zwänge ja auch ganz andere. Diese Theater müssen um ihr Publikum kämpfen. Das heißt, sie müssen auch unterhalten, sonst kriegen sie kein Publikum. Und sie müssen diese Unterhaltung aber so auf die Bühne bringen, dass sie trotzdem einen hohen Anspruch hat, dass das teure Stadttheater oder die Landesbühne sich rechtfertigt. Weil sie stehen alle unter Rechtfertigungsdruck. Und das ist sozusagen eine Situation, die alle diese Theaterleiter, ob das André Nicke in Schwedt ist oder Dorothee Salmer in Stendal, also was ihnen große Sorgen bereitet, wie sie sozusagen der Politik in den Kommunen und der Landkreise, wie sie da argumentieren können, diese finanzielle Ausstattung und das in einer Situation, wo die sagen, also uns fehlt jetzt inzwischen das Geld für andere Dinge und jetzt sollen wir noch für diesen Luxus Kunst und Kultur bezahlen. Also da sind also die Argumentationen sehr schwierig geworden und umso wichtiger, dass es eine hohe Qualität gibt. Und ich bin immer wieder erstaunt, also gerade war ich in Halberstadt bei diesem Stück Ich bin dann er. Das war grandios und also das hat auch ein ganz hohes Niveau. Also da von Provinztheater zu sprechen, ist schon seit längerem vollkommen verfehlt. Also ich bin da jedes Mal wieder gespannt, was mich erwartet und bin selten enttäuscht.
Man könnte jetzt, ich versuche es so unpolemisch wie möglich zu sagen, man merkt ja so im sogenannten Osten dann oft auch so eine leichte Verrohung. Rechtsruck wäre so das Stichwort für. Und ich habe oft das Gefühl, dass Theater in diesen Regionen dann auch so ein bisschen damit hadern, da so versuchen dagegen zu halten, ohne belehrend zu sein, Menschen ernst nehmen, aber auch trotzdem irgendwie eine positive Botschaft zu senden. Es geht, glaube ich, auch oft um diese Erfahrung der Teilung, die immer noch nachwirkt, die Wiedervereinigung, die vielleicht nicht so geglückt ist oder ich will das jetzt nicht bewerten. Du hast zum Beispiel auch ein Stück genannt, Jenseits der blauen Grenze aus Weimar, wo es ja auch um DDR-Fluchterfahrung geht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, was nimmst du da so für Tendenzen im Osten wahr?
Also das mit Weimar und Jenseits der blauen Grenze ist schon ein interessanter Fall, weil das nicht meine Geschichte ist, dass diese Fluchtgeschichte. Aber das kommt ja nicht darauf an, und das, finde ich, ist ja das Interessante an Kunst und an Theater auch, dass man sagt, ja, genau so habe ich das erlebt und so ist das in Ordnung. Und die Position, die teile ich alle. Nein, also Theater ist ja auch der Ort mit Dingen, mit Stoffen und mit sehr radikalen persönlichen Perspektiven auf diese geschichtlichen Situationen konfrontiert zu werden, die man ganz und gar nicht teilt. Und dass man trotzdem zivilisiert sich das anschaut und sagt, aha, da hat jemand etwas erlebt, was ich nicht erlebt habe, zum Glück oder leider, je nachdem, und erzählt diese Geschichte. Und da muss ich offen dafür sein, diese auch vorurteilsfrei aufzunehmen und damit umzugehen. Und das ist ja eben diese Schule des Theaters. Und bei der Blauen Grenze war das so ein Fall, dass ich gedacht habe, das ist ja so eine extreme Geschichte von einer jungen Frau, die von Anfang bis Ende nur raus wollte aus der DDR und unter schlimmen, auch sich selbst in Gefahr bringender Weise über die Ostsee zu schwimmen, das auch ins Werk setzt. Und was ich also ungefähr gleichaltrig überhaupt nicht nachvollziehen konnte, auch damals nicht und heute nicht. Und dass aber dieses Theater mir diese Geschichte nahebringt und sagt, ja, das gab es auch. Und das ist eine interessante und gut erzählte und gut gespielte Geschichte. Und das ist nicht die einzige Sicht auf die DDR, aber eine, ja, die dazugehört. Und andere gehören auch dazu. Und dass man eben diese verschiedenen Perspektiven sich erzählen kann, ohne dass man aggressiv wird oder nicht mehr zuhört. Das ist ja genau der Punkt. Und das ist ja die große Schwierigkeit der letzten, ja, 34 Jahre, auch gerade im Osten gewesen, sich DDR-Geschichte zu erzählen, weil man, die einen erzählen eine Geschichte und die anderen hören weg und umgekehrt. Das ist ja das Raster, in dem wir uns da, die Falle, in der wir uns da bewegt haben. Und in Weimar war das so gemacht, dass man diese Perspektiven, Geschichten verschiedenster Art zusammengeführt hat und auch als Zuschauer nicht immer der Meinung ist, also ja, das war so, so war das nie und das ist falsch und das ist richtig, sondern dass man darüber eben hinausgeht und sagt, ja, also das gehört auf eine andere Ebene, diese Geschichtserzählung. Das ist ein gelungener Fall, eine sehr extreme Geschichte zu erzählen, die dann aber doch auch alle erreicht. Und das, deswegen hatte ich das ja auch genannt, weil ich das dafür für diese Geschichte auch eine sehr gelungene Inszenierung fand. Also.
Und um nochmal auf meine ursprüngliche Frage zurückzukommen, würdest du sagen, das funktioniert in Thüringen besser oder überhaupt nur in Thüringen, also beziehungsweise im Osten, Anführungszeichen, besser, als es jetzt meinetwegen in Kassel oder im Anführungszeichen Westen funktionieren würde?
Das denke ich schon, einfach weil es andere Resonanzräume gibt. Man knüpft einfach andere Erfahrungen an. Und also ich bin sehr häufig in Chemnitz und da hatten die auch ein Wismut-Auer-Stück gespielt über die Wismut. Das ist so ein Dauerthema. Da haben zigtausende, zehntausende für die Wismut gearbeitet, also für die Uranproduktion der sowjetischen Atomwaffen. Und das ist etwas, was ja eine exklusiv ostdeutsche Geschichte ist und wo was tief eingegriffen hat in den Alltag der Menschen in dieser Region. Und dass man da so ein Dokumentartheater dann daraus macht, das hat ein unglaubliches Interesse geweckt. Also nicht nur bei denen, die da gearbeitet haben, von denen es ja noch viele gibt, oder der Familien, sondern auch von Jüngeren, die sagten, also, das interessiert mich und das ist ja hier in der Region gewesen. Und ich glaube, das ist das Geheimnis von wirklicher Auseinandersetzung mit Geschichte vor Ort, auch in verschiedenen Generationen. Also Stichwort jetzt Chemnitz, Superbosen von Paula Irmschler, tolle Inszenierung, wichtiger Stoff, das hat mit dem Ort zu tun. Das ist genau das, was die Rechtfertigung für diese Theater auch in der Argumentation ihren Kassenwarten in den Städten gegenüber ist, zu sagen, wir machen hier auch Theater, was mit der Stadt oder der Region zu tun hat und mit der Geschichte. Nicht rein rückwärtsgewandt oder als Unterricht, sondern in Auseinandersetzung mit heute. Gerade wenn wir uns diese Verwerfungen anschauen, dass es Sprachlosigkeiten, blindwütige Aggressionen gibt, eine totale Abwendung gibt, dass wir da sozusagen wieder Räume schaffen, ja, von verschiedensten Sprachen, Stilen und auch Erfahrung. Und die muss ich überhaupt nicht teilen und kann den Theaterabend trotzdem toll finden. Diese Erfahrung zu machen, ist also das Entscheidende, was die Theater im Osten leisten müssen. Und die, denke ich, also die kleineren Theater, die ich kenne, die haben das auch als Auftrag ganz ernst genommen. Und sie haben auch einen festen Kern von Zuschauern, die genau deswegen regelmäßig kommen. Nicht so wie in den großen Städten, was ist jetzt hier die attraktive Inszenierung, kommt hier ein toller Regisseur oder sowas, sondern was passiert mit den Stoffen, haben die etwas mit mir hier zu tun?
Vielen Dank für deine Einschätzungen.
Ja, jetzt haben wir gar nicht über Ärgernisse und sowas gesprochen, ne? Weil man sich doch, oder ich mir jetzt wirklich auch Sorgen mache, wie soll das weitergehen mit Kultureinrichtungen in diesem Land überhaupt? Also wenn ich höre, dass die Sanierung der Komischen Oper auf unbestimmte Zeit offenbar ausgesetzt ist, dass der Beginn überhaupt noch gar nicht terminiert ist, weil das Geld fehlt. Ich komme gerade aus dem Hauptmannhaus auf Hiddensee, das sollte saniert werden, das ist gestrichen worden. Das Hauptmannhaus in Agnetendorf in Polen, das ist einfach geschlossen worden. Also wo man sich fragt, was sind das für europäische Kulturnormen, die uns verbinden sollen, wenn das möglich ist. Also wo man auch wirklich Angst darum hat, dass die Leute mit dem Taschenrechner in der Politik kommen und sagen, das können wir uns aber alles nicht mehr leisten. Und da wird es dann ganz fatal und da sehe ich wirklich einen Kampf um die Kultur und die Kunst so am Horizont aufziehen. In einer viel schärferen Weise, als der ja ohnehin alltäglich geführt wird. Und wieder das Stichwort Chemnitz, was ich ja auch ganz gut kenne, die einen sehr umfangreichen Spielplan haben und ein relativ kleines Ensemble. Und wo ich auch so sehe, dass die Schauspieler am Rande der Erschöpfung arbeiten. Da gibt's Burnouts, da gibt's viele, die sagen, ich gehe aus dem Festengagement raus. Das ist, ich habe kein Privatleben mehr, ich werde hier einfach vernutzt. Also der Stellenwert Schauspieler am Theater wird sich auch nochmal neu stellen vor diesem Spardruck, der natürlich jetzt einsetzt, da eine gigantische Umverteilung der Mittel in dieser Gesellschaft auch stattfindet jetzt. Und also da müssen wir uns sehr wappnen für Kämpfe und einfach die Räume für Kunst und Kultur also versuchen zu erhalten und zu sagen, wenn wir das uns nicht mehr leisten, dann sind wir wirklich eine niedergehende Gesellschaft.
Das nehme ich so mit und trage es in die Welt. Ich hoffe, es hilft. Danke. Ich habe jetzt unseren Kritiker Martin Krumpholz vor mir auf dem Bildschirm. Er ist in Düsseldorf beheimatet und vor allem im Ruhrpott und Nordrhein-Westfalen unterwegs, also hauptsächlich. Und damit in einer Region mit sehr viel Theater. Hallo, schön, dass du bei uns bist.
Ja, hallo.
Auch an dich erstmal die Frage. Ich brauche immer viel Zeit, um diese Umfrage auszufüllen, um diese Fragen zu beantworten. Wie geht es dir damit?
Ja, unterschiedlich. Also es gibt Fragen, auf die einem sofort was einfällt und andere, auf die einem vielleicht überhaupt nichts einfällt oder erst nach längerer Zeit. In einem Fall war es sogar so, dass ich mir extra noch ein Stück angeguckt habe für die Umfrage, was ich bis dahin nicht gesehen hatte und das dann zum Glück auch reingepasst hat.
Das habe ich auch schon mal gemacht, dass ich dachte, das ist bestimmt richtig gut. Das muss ich mir erstmal noch ansehen, bevor ich mein Votum abgebe. Als besondere Leistung im Schauspiel hast du Laios von Roland Schimmelpfennig im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg genannt. Auf jeden Fall ein Sieger in Anführungszeichen dieser Umfrage. Was hat dich denn, also ganz persönlich dich, so begeistert an diesem Stück und was bedeutet es auch für dich, wenn du dann im Nachhinein siehst, ah ja, andere fanden das auch gut, vielleicht aus denselben Gründen, vielleicht aus anderen Gründen, ja.
Ja, es gab ja offensichtlich eine ziemlich große Mehrheit für diese Aufführung, was ja dafür spricht, dass sie tatsächlich herausragt aus dem Gesamtangebot dieser Spielzeit. Ich habe die Aufführung nicht in Hamburg gesehen, sondern auf einem Gastspiel bei den Mülheimer Stücketagen. Ich denke also, diese Aufführung besticht aus zwei Gründen. Erstens ist der Text sehr gut. Es ist ja aus diesem ganzen Komplex, das Schimmelpfennig da geschrieben hat, das Stück, das am weitesten von bestimmten antiken Vorlagen entfernt ist, also eigentlich wirklich eine Kreation des Autors Schimmelpfennig. Und das ist ein sehr witziger, sehr elaborierter Text. Also Anachronismen wären da zum Beispiel sehr gezielt eingebaut, aber nicht so, dass man das Gefühl hat, das wäre irgendwie aufgesetzt oder das würde nur aus modischen Gründen geschehen. Und das Zweite ist natürlich die Performance von Lina Beckmann, die ja Gewaltiges leistet an dem Abend, also anderthalb Stunden allein auf der Bühne steht und das Publikum wirklich in Bann zieht und bestens unterhält und zum Nachdenken bringt. Also das fand ich alles in allem als Paket sehr überzeugend.
Genau, wie wichtig ist es denn dann auch für dich, wenn ich das richtig im Kopf habe, Laios war ja auch beim Theatertreffen, also so diese Kür, die manche Inszenierungen, manche Stücke ja dann so nehmen, ist das dann für dich auch schon so ein Merkmal zu sagen, ja okay, das hat Potenzial, was sehr Gutes zu sein?
Davon habe ich mich eigentlich freigemacht, also das hat für mich eigentlich keine Rolle gespielt. Also ich habe die Aufführung gesehen, ich war dieses Jahr nicht beim Theatertreffen, das heißt, wenn es nicht in Mülheim gewesen wäre, hätte ich das Stück gar nicht gesehen. Aber das hat mich einfach überzeugt, also unabhängig von allen Marketinggeschichten oder von allem, was drumherum noch eine Rolle spielen könnte. Also das war wirklich eine Behauptung, die ich als solche akzeptieren konnte.
Das trifft sich ganz gut mit der nächsten Frage. Ich habe ja schon mit Kollegen Gunnar Decker gesprochen, der viel im sogenannten Osten unterwegs ist, Sachsen, Brandenburg, Anhalt, Thüringen. Und er hat betont, wie wichtig diese Orte, die er da besucht, in Schwedt oder Görlitz sind, in strukturschwachen Regionen, aus demokratische oder intellektuelle Orte. Du hebst die Leistungen in Düsseldorf, Essen oder Wuppertal hervor. Also ist ja schon ein ganz anderes Pflaster, wenn ich das so sagen darf. Welche Wirkung und Funktion haben denn Theater dort? Was hast du da auch diese Spielzeit oder die vergangene Spielzeit so beobachtet?
Ja, also das ist ein bisschen unterschiedlich. Also man kann sagen, das Düsseldorfer Schauspielhaus ist eigentlich inzwischen fast das einzige verbliebene Repertoire-Theater in NRW. Also bei den meisten anderen Bühnen ist es so, da wird die Premiere rausgebracht und dann wird das ein paar Mal gespielt, das Stück. Und dann nach einiger Zeit findet man es nicht mehr wieder oder man hat zumindest Mühe, es wiederzufinden. Während das Düsseldorfer Schauspielhaus, also eines der größten Theater hier in der Region, wirklich ein breites Repertoire aufgebaut hat und auch zum Teil Stücke regelmäßig anbietet, die vielleicht schon 3 oder 4 Jahre alt sind. Bei den anderen Bühnen ist es vielleicht eher so, dass man mehr auf Experimente setzt, vielleicht auch nicht ein ganz so großes Publikum hat. Das ist in Düsseldorf natürlich auch besonders groß, rein quantitativ gesehen. Essen zum Beispiel zeichnet sich dadurch aus, dass man sehr viel Experimentelles gemacht hat in der Spielzeit. Also es ist ja der Start einer neuen Intendanz gewesen. Das sind 2 Frauen, die das Theater jetzt leiten. Und die haben tatsächlich sehr stark auf Uraufführungen gesetzt, auf Stückentwicklungen und dergleichen. Und versuchen damit auch teilweise, denke ich, ein neues Publikum, ein jüngeres Publikum, diverseres Publikum und so weiter anzuziehen. Und soweit sich das bis jetzt beurteilen lässt, scheint das auch zu funktionieren.
Beim größten Erregungsmoment hast du einen Appell genannt, der dich bewegt hat. Damit gehörst du zu dem Drittel, also dem kleineren Teil unter den Befragten, mit einem positiven Moment. Die sind immer so schön markiert in der Seite mit so Pfeil nach unten und Pfeil nach oben. Bei dir ist ein Pfeil nach oben. Warum war dir das so wichtig, diesen Moment hervorzuheben?
Ja, also ich habe ja genannt, eine Aufführung im Düsseldorfer Schauspielhaus, ein Monolog, das Stück heißt Prima Facie von Susi Müller. Und erstmal ist es ein gutes Stück, es ist ein brisantes politisches Stück. Es geht um die juristische Aufarbeitung von sexueller Gewalt oder sexuellem Missbrauch, sexueller Nötigung und so weiter. Und die Schauspielerin Lou Strenger hat das bemerkenswert gut über die Bühne gebracht. Also da gab es wirklich einen emotionalen Zusammenhalt zwischen dem Publikum und der Schauspielerin, was sicher auch viel mit der Dringlichkeit dieses Textes zu tun hat. Das fand ich also insgesamt ziemlich überzeugend und auch, also ein Erregungsmoment, sagen wir mal, auch in einem diskursiven Sinn oder in einem politischen Sinn, aber auch in einem emotionalen Sinn. Also deswegen habe ich das auch gerade, weil das eben ein positiver Erregungsmoment ist, hervorgehoben.
Also das war dir schon wichtig, dazu einen positiven Hinweis zu geben, dass da auch irgendwie was Starkes im Theater passiert, dass nicht immer nur alles schlecht läuft.
Ja, mir ist aber in dem Moment auch gar nicht unbedingt was so Negatives eingefallen. Also es gibt natürlich immer Dinge, die einen ärgern können oder aufregen können, aber es war jetzt nichts dabei, was mich so sehr negativ erregt hätte, dass ich das unbedingt da hätte unterbringen müssen.
Sehr schön, vielen Dank für diese Ausführungen nochmal zur Umfrage. Viel Spaß bei der nächsten Saison. Wir sind schon auf die nächsten Antworten gespannt. Und zu guter Letzt bin ich jetzt mit Melanie Suchy verbunden. Sie lebt und arbeitet in Frankfurt am Main und in Düsseldorf und beschäftigt sich hauptsächlich mit Tanz, ist in Nordrhein-Westfalen unterwegs, in Hessen, in Baden-Württemberg, fährt aber, glaube ich, auch manchmal ein bisschen weiter, wenn es sich lohnt. Und dementsprechend haben sich Ihre Antworten auch hauptsächlich um Tanz gedreht. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Hallo, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, Thilo.
Auch an dich die Frage. Ich tue mich immer unglaublich schwer mit dieser Umfrage. Muss ich ewig überlegen, was schreibe ich denn da rein? Und ist das jetzt überhaupt fair? Wie geht's dir damit?
Geht mir genauso. Der erste Reflex ist immer, macht ihr das doch, machen doch andere, aber ich nicht. Ich habe keine Zeit. Ich habe dann doch nicht die richtig wichtigen Sachen gesehen. Und wie wäge ich das eine gegen das andere ab? Oder wie stelle ich irgendwie den Eindruck her, ich hätte Wichtiges gesehen? Und ja, es ist, die Umfrage ist schwierig. Es ist jedes Jahr. Also es ist nicht wirklich eine Freude.
Wie lange brauchst du dann ungefähr?
Ein paar Stunden. Also ich gehe ja meinen Kalender, also das ist so eine Liste, wo ich was gesehen habe, den gehe ich mal durch. Und es gibt dann auch so einen komischen Moment, wo ich merke, ich habe wahnsinnig viel gesehen, aber was bleibt so richtig doll hängen und das ist dann doch wieder wenig. Das ist auch schade.
Ich habe immer so den Eindruck, wenn man jetzt so Kritikerin für Schauspiel ist, dann fällt einem das manchmal mal ein bisschen leichter, weil man auch dann öfter mal vielleicht dann doch mal vielleicht ins Tanztheater geht oder mal ins Musiktheater. Aber mit dieser Spezialisierung auf Tanz ist nur mein Eindruck, ist man ja dann, hat man doch einen bisschen engeren Blick. Ist das irgendwie kompliziert für dich, dass du da so eine Spartenspezialisierung hast?
Das hat sich so ergeben, weil ich den Eindruck hatte, als ich angefangen habe damit, dass wenn ich wirklich da fundiert mir eine Meinung und ein Wissen und eine Expertise bilden möchte, dann muss ich erstmal ganz viel gucken, ne? In der freien Szene und im Stadttheater. Und da blieb einfach auch keine Zeit, noch in die Oper und ins Schauspiel zu gehen. Also ich weiß nicht, wie das andere machen, aber das ist eigentlich auch so geblieben.
In der Sparte Tanz, deine Spezialisierung sozusagen, hast du Beautiful Failure genannt. Ein Stück darüber, wie jeder Mensch im Alltag so verschiedene Rollen spielt. Ich kenne das noch aus dem Studium, dass das so ein soziologischer Ansatz ist. Was hat dich denn an diesem Stück so begeistert? Und wo hast du dann auch gesagt, okay, das hebt sich hervor, das setzt sich ab von dem ganzen Rest?
Was mir gefallen hat, war die Ruhe und die super Präzision. Man sitzt da erstmal und auf der Bühne passiert gar nichts. Da ist Bühnenbild, das ist im Tanz schon mal relativ ungewöhnlich. So ein paar Wände, so Räume aufgemacht. Und ich glaube, man sieht rechts vorne jemanden, der so an der Wand sitzt und einfach nur so vor sich hinguckt. Und man hat den Eindruck, diese Reglosigkeit der Figuren am Anfang, die ist nicht tot oder total müde, sondern das ist so ein ganz komischer Zustand. Und sowas auf einer Tanzbühne zu zeigen, fand ich ungewöhnlich, also irgendwie auch mutig. Und daraus entwickelt sich was, so Szenen, Möglichkeiten von Beziehungen, was man nie ganz durchschaut, ob die einzelnen Tänzerinnen und Tänzer, wer die jeweils sind oder ob die Rollen wechseln oder eigentlich immer sie selber sind oder doch eine Rolle. Das bleibt ein bisschen unscharf und das fand ich da faszinierend. Also das ging total auf für mich. Und es gibt auch Szenen, die sind sehr physisch, also da wird viel getanzt. Da arbeitet der Alan Lucien Oyen mit dem Choreografen zusammen, weil Oyen selber kommt vom Schauspiel, glaube ich, und von der bildenden Kunst. Das ist wie, als wenn das Innere dieser Figuren sich zeigt, irgendwie in großer Erregung, was aber... Also da bin ich so richtig mitgegangen.
Ich finde es interessant, dass das ja quasi schon so ein spartenübergreifendes Projekt ist. Ich glaube, es wird auch gesprochen auf der Bühne, wenn ich das richtig mitbekommen habe. In der Kategorie spartenübergreifend hingegen hast du ein anderes Stück genannt, Voodoo Waltz, der Van Obstals. Das ist auch sozusagen vertanzte Literatur. Ich habe deinen Text gelesen damals, als du für uns dort warst. Also es funktioniert auch mit Unterstützung des Schauspiels. Nimmst du das so wahr, dass diese Spartengrenzen gerade im Tanz sich immer mehr auflösen, aufweichen, dass da irgendwie die Zusammenarbeiten sich häufen, verstärken?
Ja, ich frage mich, ob das ein Trend ist oder ob das bei mir selektive Wahrnehmung ist, weil es in so ein paar Theatern, wo ich halt in die Spielpläne geguckt habe, dann mal der Fall ist. Es ist kein großes Wunder, dass das in Bochum passiert. Da laufen noch andere Dinge, die, glaube ich, sogar noch tänzerischer sind im Schauspielhaus. Das ist im Grunde aber an dem Ort auch ein bisschen ein alter Hut. Also im Schauspielhaus Bochum habe ich schon vor langer Zeit mit nicht zuletzt Pina Bausch schon Zusammenarbeiten mit Choreografinnen gegeben. Es wird immer mal gerne gemacht. Ich wage nicht zu sagen, es ist ein Trend, aber ich glaube, das Schauspiel verspricht sich davon was, wenn es mehr mit Tänzerinnen und Tänzern arbeitet, vielleicht was die Körperlichkeit angeht. Es gibt ja sogar auch Regisseure, die wirklich explizit choreografisch arbeiten, ne? Dann auch noch Tänzerinnen und Tänzer reinzunehmen, wenn sie nicht nur irgendwie ein bisschen Dekoration sind und hübsch dabei aussehen. Das ist eine interessante Kombi. Vielleicht muss man anders arbeiten, da müsste man ein bisschen mehr hinter die Kulissen gucken. weil die Sprachen, die diese Sparten sprechen, die sind schon auch unterschiedlich. Also,
aber um auf Voodoo-Waltz zurückzukommen, was war das für ein Stück, dass du sagst, ja, okay, das, ja.
Ja, ich war halt neugierig, weil ich diese Van Opstals als Choreografin und Choreografen kenne. Die Kombi, das ein Geschwisterpaar choreografiert, ist schon mal wirklich ungewöhnlich. Und dass sie dann in einem Schauspielhaus was machen, basierend auf dem Text, das war von allen Seiten, glaube ich, eine mutige Entscheidung, aber mit viel Vertrauensvorschuss, dass da was rauskommt. Und deshalb war ich da sehr neugierig und bin hin und war wirklich sehr beeindruckt. Also ich sehe da noch Potenzial, das war eben die erste solche, so eine Arbeit. Und ja, ich kann nur hoffen, dass es vielleicht auch ein Vorbild ist für andere, mal so einen mutigen Schritt zu gehen und zu sagen, hier, du hast noch nicht in der Sparte gearbeitet, mach mal. Hier hast du unseren allerbesten Schauspieler und ja, vielleicht kriegt ihr das hin. Also ich habe nachher gehört, dass es sich nicht wahnsinnig leicht verkauft hat in dem Haus. Das ist dann vielleicht fürs Publikum auch ungewohnt, aber das macht nichts. Ich finde, so ein Haus muss ja das sowas auch mal haben.
Das finde ich auch. Man sollte nicht immer nur auf die Ticketverkäufe schauen. Es darf auch mal so ein Stück durchfallen, in Anführungszeichen. Das wäre sonst langweilig, wenn wir nichts mehr versuchen. Gab es denn noch so andere Trends und Entwicklungen, die du so im Tanztheater beobachtet hast in der vergangenen Saison?
Ja, was mir fällt auf, dass es so ein paar Namen gibt von Choreografen, ich gendere jetzt mal nicht, die doch von ziemlich vielen Stadttheaterensembles gebucht werden. Edward Klug, Johann Inger, Andonis Foniadakis. Und ich kann zu denen jetzt nicht wahnsinnig viel sagen, weil ich noch nicht viel gesehen habe. Aber ich denke dann manchmal, da gucken die Tanzchefs vielleicht so ein bisschen, was machen die Kollegen. Und hier hat einer gerade einen guten Lauf, dann will ich auch was von dem. Also ein bisschen seltsam. Also vielleicht ist es gut, weil das interessante Handschriften sind und man weiß, man kriegt irgendwie die Qualität, die man erwartet. Die sind ja alle schon länger unterwegs. Aber da fehlt mir manchmal so ein bisschen der Aufbruch oder mal ein Name, der überhaupt noch nicht bekannt ist. Also so Häuser müssen ja auch Entdeckungen machen.
Ich habe mit den beiden Kollegen ja auch über deren größten Erregungsmoment gesprochen. Gunnar Decker hat sich das nicht nehmen lassen, hat da richtig gehend drauf bestanden. Bei dir, ich lese das nochmal kurz vor, das dröhnende Schweigen, in Anführungszeichen, vieler Kulturinstitutionen und das selbstgefällige Freund-Feind-Schema mancher. Das hast du geschrieben, ich finde, das klingt total kryptisch. Wir können das so stehen lassen, du kannst es aber auch gerne nochmal kurz ausführen.
Ja, da sind wir wirklich bei dem allerschwierigsten Thema der Saison und das hört ja leider auch nicht auf. Ne? Wir erinnern uns alle, als der Krieg, also als Russland die Ukraine überfallen hat, war die Kulturszene sehr schnell dabei, Solidaritätsveranstaltungen zu machen, Sammlungen zu veranstalten, wirklich Hilfe ja aufzubauen und Kontakte und die Künstlerinnen, denen Arbeit zu geben und so. Und dann gab es den Überfall der Hamas auf Israel und ich dachte so, ja, wo sind jetzt die Aufrufe, wo sind die Proteste, wo sind die Solidaritätsadressen oder die Angebote, wir helfen euch, in wie auch immer. Und ich habe nichts wahrgenommen. Es kann natürlich sein, dass es was gegeben hat, aber da, wo ich mich so medial bewege, kam irgendwie nichts. Und das fand ich doch sehr erstaunlich und das hielt an. Ich habe natürlich einen eigenen Bias, wie man auf Neudeutsch sagt, weil ich schon in Israel war, weil ich seit vielen Jahren Leute da kenne. Und die Tanzszene ist, die israelischen Künstlerinnen und Künstler sind sehr präsent. Gar nicht mit dem Thema Israel, sondern einfach, weil sie toll tanzen und toll choreografieren. Und es gibt einen sehr fruchtbaren Austausch. Und da kam jetzt irgendwie so nichts. Und ich habe dann betont, wenn ich mit Choreografinnen, das waren meistens Frauen, doch waren auch Choreografen, die in Deutschland arbeiten und die gerade eine Premiere vorbereitet haben oder so. Und ich habe einen Vorbericht gemacht. Ich habe wirklich versucht, das so ein bisschen dann in die Zeitung, wo ich arbeite, reinzubringen und die zu fragen. Nicht auf politische Weise, sondern um die sichtbar zu machen und wie sie sich gerade fühlen. Und natürlich lese ich überall und habe das mitbekommen, dass Kulturinstitutionen, die vielleicht so eher so ein bisschen linksorientiert sind, mit der Debatte um Postkolonialismus und so in einer Ecke stehen, die sich nicht mit Ruhm bekleckert hat in dieser ganzen Diskussion. Und das ist alles noch nicht ausdiskutiert. Und ich sage da selten öffentlich was, weil ich immer den Eindruck habe, ich weiß vielleicht immer noch nicht genug. Ich lese jetzt, dass Kino, also Filmfestivals zum Beispiel, in aller Stille israelische Filme nicht mehr einladen. Und ich weiß nicht, wie es jetzt in meiner Sparte ist mit den Tanzfestivals oder überhaupt Gastspieleinladungen, Choreografeneinladungen, ob da auch gesagt wird, na, dann nehmen wir doch jetzt lieber mal jemanden aus Spanien oder so und lieber nicht Israel, um überhaupt keine Diskussion zu haben. Vielleicht liege ich da ganz falsch und die Leute reden lieber nicht drüber, aber tun es trotzdem. Und das wäre schon mal, sagen wir mal, die halbe Miete. Also ich meine, tun es trotzdem, dass sie solche Tänzerinnen und Tänzer und Choreografinnen und Choreografen einladen.
Auf jeden Fall kein leichtes Thema. Mir geht es ähnlich. Ich rede auch ungern öffentlich drüber, weil ich das Gefühl habe, das sollten lieber andere tun und nicht ich. Weil ich einfach keine Ahnung habe. Es ist zu kompliziert.
Also viele Diskussionen gibt. Aber manchmal ist so ein bisschen komisch, dass überall gesagt wird, ja, in einer Demokratie muss man streiten können. Und dann guckt man sich Diskussionen an und niemand streitet, weil das sich vorher sowieso alle ziemlich einig sind. Und das ist ein bisschen schade. Also irgendwas ist merkwürdig gerade überall in der Gesellschaft. Und ich sehe natürlich auch die Gefahr, wenn die Kultur, die jetzt gerade sowieso finanzielle Probleme hat, was absolut vorhersagbar war nach der Corona-Pandemie, wenn da jetzt politische Richtungen das Sagen haben, der nicht mal die Kulturszene egal ist, sondern die denken, die machen da das falsche Zeug. Das braucht man alles nicht.
Also ein Appell für mehr Debatte auch auf der Bühne. Vielen Dank für deine Eindrücke und Gedanken.
Ja, wir könnten jetzt viel länger noch reden. Hat Spaß gemacht.
So erinnern sich diese drei KritikerInnen an die vergangene Spielzeit. Auf meine Antworten müssen wir jetzt gar nicht schauen. Nur eine Sache. Ich hatte beim Kollegen Torben Ibs in einer anderen Umfrage vom Stück Kolonisation von und mit Salim Javeri gelesen. Das habe ich auch gesehen. Das war richtig gut. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Und deswegen wollte ich das hier nochmal erwähnen, weil ich finde, dass diese Arbeit auch viel Aufmerksamkeit verdient hat und hätte. Und damit sind wir beim Stichwort Detlef. Wie reagieren eigentlich die Häuser, die Kunst- und Theaterschaffenden auf die Umfrage? Freude oder Achselzucken? Und wie regt das auch die Debatte an in den Häusern, um die Häuser herum?
Also die Theater sind da sehr dran interessiert, veröffentlichen auch gerne die Ergebnisse. Natürlich besonders, wenn sie viele Nennungen haben, wenn sie ganz weit vorne sind. Aber selbst eine einzelne Nennung eines Theaters in der Umfrage wird oft in Pressemitteilungen und in der Kommunikation vor Ort sehr betont, weil es natürlich immer weniger lokale Theaterkritik gibt. Deswegen ist auch so eine Umfrage, die natürlich letztlich nur ganz knappe Antworten geben kann, jeweils zu den Kategorien, auch so eine Umfrage ist wirklich wichtig für die Häuser. Und deswegen gibt es ein großes Interesse. Wir haben es in diesem Jahr, da wir ja einige Umstellungen im Heft haben, dass wir weniger Hefte machen, die dafür ein bisschen umfangreicher, ist unsere Umfrage 2 Wochen später rausgekommen. Also fiel nicht so ganz stark in die Sommerzeit wie in Jahren vorher. Und das merkt man auch im Presseecho, dass es deutlich stärker ist als in den letzten Jahren.
Was mir in den Gesprächen, also vielleicht muss ich erstmal dazu sagen, mir ist das auch schon mal aufgefallen. Ich war vorher eher so ein kleines Licht, habe ja gerade erst angefangen und dann war ich bei dieser Umfrage dabei und habe ein Stück genannt, was ich halt wirklich berührend fand. Und ich habe gemerkt, ich wurde danach dann schon anders empfangen im Haus. Also es wird gelesen, das auf jeden Fall. Was mir in den Gesprächen mit den KollegInnen aufgefallen ist gerade, ist die Bedeutung des Theaters für die Öffentlichkeit. Es ist ein Ort für Debatten, es ist ein Ort, wo sich Menschen der Gesellschaft treffen. Du hast die demokratische Bedeutung auch schon erwähnt. Wir haben auch in einer Folge schon darüber gesprochen hier in diesem Podcast. was ist denn euer Ziel mit dieser Umfrage, die ja natürlich auch Debatten auslösen möchte, kann? Auch diese Kategorie größter Erregungsmoment ist natürlich für uns KritikerInnen auch die Möglichkeit, mal zu sagen, was uns nicht gefällt, was wir uns anders wünschen. Genau, also was wollt ihr auch erreichen?
Also uns ist es zunächst mal wichtig, den Leserinnen und Lesern einen kompakten und fundierten Überblick über die Saison zu geben. Und ich habe ja schon angedeutet auch, dass es für uns als Redaktion zur Orientierung sehr hilfreich ist. Wir finden dabei dann eben wichtige Themen raus, die unsere freien Autorinnen und Autoren beschäftigen. Wirklich in die Tiefe kann die Umfrage da natürlich dann nicht gehen. Aber es kann oder ist oft ein Ansatzpunkt, der Start einer Auseinandersetzung, wo wir dann auch sagen, lasst uns aus dem Thema ein Schwerpunktthema mal machen im nächsten oder übernächsten Heft. Und dann bearbeiten wir das ausführlicher. Also insofern ist es für alle Seiten, glaube ich, wichtig. Ist natürlich auch für uns als Marketinginstrument ganz interessant, wenn wir dann in anderen Medien auch erwähnt werden.
Ein leichtes Lächeln umspielt seine Lippen bei diesen Worten. Für mich ist diese Umfrage auch immer ein Zeichen dafür, wie viel tolles Theater in allen Ecken dieses Landes stattfinden. Ich finde das nämlich auch immer ganz schön. Es gibt dann so eine Bilderstrecke zum Beispiel, wo man dann so ein paar Szenen, Fotos sieht von besonders hervorgehobenen Produktionen. Das ist immer sehr schön durchzublättern. Also nehmen Sie das jetzt vielleicht auch gar nicht so sehr, wenn Sie dieses Heft lesen, als einzelne Empfehlung und sagen, ach je, das habe ich jetzt aber verpasst oder da komme ich ja niemals hin und versuchen irgendwie jetzt Highlights abzugrasen. Ich glaube, so ist das auch gar nicht zu verstehen, sondern sagen Sie einfach mal spontan ins Theater gehen, auch mal unbekannte Sachen sehen, wo man jetzt nichts erwarten würde vielleicht. Und dann sind Sie vielleicht, können Sie bei der nächsten Umfrage sagen, ha, das habe ich schon gesehen, fand ich auch gut. Oder vielleicht auch nicht, darüber kann man ja streiten, das ist ja das Schöne daran. Und schauen Sie auch gerne weiterhin auf unserer Webseite vorbei, die-deutsche-buene.de. Da gibt es regelmäßig ausführliche Kritiken zu bemerkenswerten Produktionen. Mein Name ist Thilo Sauer, Vorhang zu und bis zum nächsten Mal.
Schwerpunkt Theater. Der Podcast der Theaterzeitschrift Die Deutsche Bühne.